Katechismus. Grundfragen des Christen. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Liebe Zuhörer, Martina Steiger begrüßt Sie herzlich zu einer Katechismus-Sendung. Sie steht unter dem Thema Maria, Würde der Frau und Schönheit der Kirche. Pfarrer Winfried Abel beginnt damit eine neue Reihe. Heute im ersten Teil steht sie unter dem Untertitel Höre Tochter, neige dein Ohr. Ich bin mit Pfarrer Abel verbunden. Übergebe gleich das Wort. Grüß Gott, Herr Pfarrer Abel.
Ja, grüß Gott nach Wien. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder verbunden bin und mit Ihnen über ein so wichtiges Thema sprechen darf, Maria, die Würde der Frau und die Schönheit der Kirche. Und dieses Thema betrifft einen jeden von uns. Deshalb möchte ich zunächst einmal beginnen mit einem Ausschnitt aus dem 45. Psalm, wo es da heißt: Höre, Tochter, sieh her, neige dein Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Der König verlangt nach deiner Schönheit. Er ist ja dein Herr. Verneig dich vor ihm. Die Töchter von Tyrus kommen mit Gaben. Deine Gunst begehren die Edlen des Volkes. Die Königstochter ist herrlich geschmückt. Ihr Gewand ist durchwirkt mit Gold und Perlen. Man geleitet sie in bunt gestickten Kleidern zum König. Jungfrauen sind ihr Gefolge. Ihre Freundinnen führt man zu dir. Man geleitet sie mit Freude und Jubel. Sie ziehen ein in den Palast des Königs. An die Stelle deiner Väter treten einst deine Söhne. Du bestellst sie zu Fürsten im ganzen Land. Ich will deinen Namen rühmen, von Geschlecht zu Geschlecht. Darum werden die Völker dich preisen, immer und ewig. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe ganz bewusst einen alttestamentlichen Psalm gewählt. Es ist ein Hochzeitspsalm von einer großen Schönheit. Und hier wird etwas angedeutet, was bei dem Thema Maria von größter Wichtigkeit ist. Es geht bei Maria nicht um eine Biografie. Was wissen wir biografisch über das Leben der Gottesmutter? Nein, es geht um eine Betrachtung. Und diese Betrachtung bezieht sich auf das Alte und das Neue Testament, ja schließlich auf die Vollendung der Welt, also von Anfang bis zum Ende. Es geht um ein Prinzip von Frömmigkeit. Man hat den Eindruck, Gott hat sich in diese Welt verliebt. Höre, Tochter, sieh her, neige dein Ohr, der König begehrt nach deiner Schönheit. Gott hat sich in die Menschheit verliebt. Er hat sich ein Ebenbild geschaffen, das ihm nicht nur bildlich ähnlich ist, sondern das ihm in gleicher Würde entspricht, weil er dieses Geschöpf ausstattet mit allem, was es braucht, um als eine Braut dem Bräutigam zu begegnen. Das ist eigentlich das Geheimnis der ganzen Schöpfung. Gott will sich vermählen, er ist der Bräutigam. Und in Maria wird sozusagen die ganze Stellvertretung der Menschheit, die einmal in Eva versagt hat, jetzt auf einmal zur vollen Entfaltung kommen können. Nicht die Anmaßung, nicht die Arroganz, Nicht dieses Sein-Wollen wie Gott ist das, was den Menschen zur Vollendung führt und ihn etwa glücklich macht, sondern dieses sich von Neigen vor Gott, dieses Hören, dieses ihm zur Verfügung stellen, ganz für ihn offen sein, wie Maria ja sich selber auch vor Gott darstellt, als die Magd, man darf sogar wörtlich übersetzen, als die Sklavin des Herrn. Das heißt, sie erkennt sich als Geschöpf, lediglich als beschenkt. Sie selbst ist sich geschenkt, sie ist der Welt geschenkt, sie ist Gott geschenkt. Und so sind wir alle. Keiner von uns hat sich selber gemacht. Wir alle empfangen unser Leben von ihm, der unser Leben geschaffen hat und der uns schon gewollt und im Plan hatte, als wir noch gar nicht geschaffen und als die Welt noch gar nicht da war. Da waren wir Menschen schon von Gott im Bilde, in seinem Herzen gegenwärtig, und er hatte sich in sein Geschöpf unsterblich verliebt, sehr selbst, als das Geschöpf, die Braut, ihm die kalte Schulter zeigte, hat er sie nicht fallen lassen, sondern ist ihr nachgegangen. Deswegen heißt es ja bei Jeremia, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Das sagt Gott zu dem sündigen Geschöpf. Es ist für uns unfassbar, dass Gott den Menschen nicht fallen lässt, obwohl der Mensch sich von Gott abgewandt hat, wie eine untreue Braut, die ihren Bräutigam vergessen hat und sich anderen zuwendet. Im Buch Hosea wird ja der sündige Mensch mit einer Dirne verglichen, mit einer Dirne, die sich prostituiert. Und Gott geht dieser Dirne nach, bis an den Ort ihrer Schande. Das ist die Menschwerdung Christi. Wenn wir zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn hernehmen und betrachten, da fällt uns auf, dass da gesagt wird, der Vater sah den Sohn schon von Weitem kommen und ging ihm entgegen. Ja, er ging ihm, wenn man es genau betrachtet, entgegen bis an den Ort der tiefsten Erniedrigung, und das ist das Kreuz. Das Kreuz ist die größte Liebesform, die Gott wählen konnte, um uns Menschen zu zeigen, wie sehr der Bräutigam seine untreue Braut liebt. Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben gibt. Und zwar nicht nur für einen Menschen, der wieder liebt, sondern selbst für den Menschen, der sich der Liebe verweigert hat. Eine größere Liebe hat niemand. Das ist also die Hochzeit am Kreuz, Bluthochzeit. Der Bräutigam vermählt sich neu mit seiner Braut. Das ist das uralte Thema. Deswegen waltet das Geheimnis der Gottesmutter Maria schon im Alten Testament und bei all denen, die je sich Gott geöffnet haben. Denken Sie an das wunderbare Wort, das wir finden im Buch Samuel, wo der König Salomo ein Gebet spricht und den Herrn bittet um ein hörendes Herz. Das hörende Herz ist genau die Entsprechung zu dem, was Gott ist. Denn er ist das Wort und er hat das Wort. Es heißt ja, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dieses Wort ist das ewig gültige Ja zu uns Menschen. Und dieses ewig gültige Ja ist nicht einfach dahingesagt, sondern es wird Fleisch und Blut. In Jesus wird dieses Ja Gottes Mensch, Fleisch und Blut, das will sagen Mensch, einmal habe ich mich dir versprochen. Und dieses ein und allemal hat Gültigkeit bis zum Ende. Ich bin der treue Bräutigam, der seine Braut nicht fallen lässt. Und deswegen entspricht diesem Wort genau das, was Maria tut: hören. Höre, Tochter. Im Grunde ist der Mensch immer der Hörende. Deswegen ist zum Beispiel auch jedes Gebet an erster Stelle nicht ein Reden. Was haben wir dem Gott zu sagen? Er weiß doch alles. Nein, das Beten ist zuerst ein Hören. Er hat uns etwas zu sagen. Er weiß, wozu er uns geschaffen hat. Er weiß, was unsere Berufung ist, warum wir auf diese Welt gestellt worden sind, in eine bestimmte zeitliche Situation, in eine bestimmte Familie hinein, in eine bestimmte Nation hinein. Er weiß ganz genau, wozu ich da bin. Und ich kann es nur hörend empfangen. Ich kann mir nicht selber meinen Lebensentwurf machen. Er hat ihn doch schon längst. Und deswegen ist jedes Gebet an erster Stelle ein Hören. Höre, Tochter. Und wenn man es genau bedenkt, ist das Hören ein weiblicher, ein marianischer Vorgang des Empfangens. Frauliche Haltung vor Gott ist die Haltung der ganzen Schöpfung. Sie empfängt sich von Gott und sie empfängt alles, was sie hat, als Gnade. Alles. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles ist Gnade. Ich bin im Grunde völlig dem Herrn offen entgegengehalten, damit er zu mir sprechen, sich mir offenbaren, ja, sich mir verschenken kann. Deswegen hat Maria dieses berühmte Wort gesprochen, siehe, ich bin die Sklavin des Herrn. Und deswegen müssen wir uns nicht wundern, dass Maria unglaublich erschrocken war, dass Gott ausgerechnet sie erwählt hatte, die doch eigentlich nichts anderes war als die Niedrigste der Niedrigen. Höre, Tochter, neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Das ist der Aufruf Gottes an den Menschen, sich ihm zuzuneigen. Wenn Gott am Anfang der Schöpfung das mächtige Fiat gesprochen hat, Fiat, Lux, es werde Licht, und damit aus dem Nichts einen gewaltigen Kosmos ins Dasein gerufen hat, mit allen Entfaltungsmöglichkeiten, wie wir sie heute auf unserem blauen Planeten Erde noch erleben, in der Schönheit der Geschöpfe, dann entspricht genau diesem vollmächtigen, kreativen Fiat das empfangende und mitwirkende Fiat der Gottesmutter Maria, Fiat Mihi. Mir geschehe. Dieses Wort hat nichts von dieser Vollmacht, mit der die Welt ins Dasein gerufen wurde, aber dieses Wort ist unverzichtbar, damit Gott sich mit der Menschheit und der ganzen Schöpfung vermählen kann. Er hat die Menschheit, und Maria vertritt ja alle Menschen, er hat sie erwählt als Bräutigam, eine Braut erwählt, so wie Jesaja ja sagt, wie der Bräutigam sich freut über seine Braut, so freut sich dein Schöpfer über dich. Das ist Gott und das ist der Mensch. Maria vertritt also gewissermaßen die ganze Menschheit, die schwerhörig geworden oder taub geworden ist und das Wort Gottes nicht mehr in sich einlassen will, weil die Menschen selber zu viele Worte haben und alles übertönen und nicht mehr in der Lage sind zu hören. Höre, Tochter, neige dein Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Also hier erfüllt sich eine uralte Verheißung, wie sie auch bei Hosea im Kapitel 2 schon zum Ausdruck kommt. Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue. Gottes Treue, Gottes Erbarmen, Gottes Liebe, das alles kommt hier zum Zuge Und das alles dürfen wir empfangen, wenn wir Hörende sind. Ja, dann sind wir wirklich die frauliche Schöpfung und werden dann auch zur fraulichen Kirche. Hier machen wir jetzt eine kurze Pause mit Musik, um dann diesen Gedanken noch weiter zu verfolgen.
Liebe Zuhörer, wir sind mitten in einer Katechismus-Sendung mit Pfarrer Wilfried Abel. Die Sendung steht unter dem Titel Maria, Würde der Frau und Schönheit der Kirche. Es ist der erste Teil und im Speziellen behandelt sie Höre Tochter, neige dein Ohr. Pfarrer Wilfried Abel hat im ersten Teil schon ausgeführt, wie wichtig das Fiat Mihi der Gottesmutter für die gesamte Schöpfung ist. Ich bitte ihn nun fortzusetzen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass ganz am Anfang des Johannesevangeliums der Bericht von der Hochzeit von Kana steht. Man wundert sich, denn Johannes, der Evangelist, der auch der Theologe genannt wird, war kein Geschichtenerzähler wie die anderen Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, sondern hat große theologische Passagen uns überliefert. Denken Sie an das nächtliche Gespräch Jesu mit Nikodemus im dritten Kapitel bei Johannes oder im vierten Kapitel die Begegnung mit der Samariterin am Brunnen oder denken Sie auch an das sechste Kapitel, an die eucharistische Rede Christi in Kapharnaum. Das alles sind lange theologische Passagen. Aber ganz am Anfang, nach diesem großartigen Prolog, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, nach diesem großartigen Anfang auf einmal diese Geschichte von der Hochzeit von Kana. Da fragt man sich, hat Johannes das irgendwie später eingefügt? Oder mir kommt ein ganz anderer Gedanke. Johannes will am Anfang seines Evangeliums das Hauptthema der Menschwerdung Christi nennen. Es geht um Hochzeit. Das Thema Hochzeit durchwaltet das ganze Alte und Neue Testament. Ich habe es ja schon im ersten Teil meiner Betrachtung heute Nachmittag gesagt. Das Thema Hochzeit durchwaltet das ganze Alte Testament. Das heißt, wir dürfen Gott als den Bräutigam betrachten und die gesamte Schöpfung und den Menschen, natürlich Mann und Frau inbegriffen, als Braut. Das heißt, wenn wir selber nicht zu dieser fraulichen Haltung kommen, wenn auch die Kirche nicht diese frauliche Haltung einnehmen kann, sondern immer mehr vermännlicht in ihrer ganzen Art und Weise, wie sie sich gibt, dann sind wir unfähig zur Hochzeit. Dieses Thema ist es ja, was mit dem Wort Bund auch zum Ausdruck gebracht wird. Es wird ja von dem alten Bund und von dem neuen Bund gesprochen. Das hat natürlich mit Ehebund etwas zu tun, mit Hochzeit. Außerdem ist diese Ausdrucksweise alter Bund und neuer Bund missverständlich. Wenn zum Beispiel ein Mann heiratet und seine Frau läuft ihm davon und ist untreu, dann ist es nicht selten, dass der Mann eine neue Verbindung eingeht mit einer anderen Frau. Das wäre ein neuer Bund. Aber Gott hat eben nicht diesen Weg gewählt, als der Mensch von ihm abfiel, als das Volk Israel zur Hure, wie die Propheten sagten, wurde und untreu wurde, Ehebrecherin wurde. Nein, Gott hält fest an seinem Ja-Wort auch zu dem sündigen Menschen. Das heißt also, wir dürfen nicht von einem neuen Bund sprechen, wir müssen von einem erneuerten Bund sprechen. Gott erneuert sein Versprechen in diesem endgültigen Ja, das in Christus offenbar geworden ist. Deswegen heißt es ja einmal im Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief, Jesus Christus ist nicht gekommen als Ja und Nein zugleich, sondern als das endgültige bleibende Ja zu uns Menschen. Was bleibt uns Menschen anderes übrig, als wie einer Braut, die sich geliebt fühlt und unendlich geliebt weiß durch jemanden, der bereit ist, sein Leben für sie zu geben, als wiederum ihr Ja zu sprechen. Und das hat Maria für die ganze Menschheit getan. Sie hat zwar nicht die Vollmacht eines Schöpfers, aber durch ihr Wort hat sich wirklich der Himmel in Richtung Erde in Bewegung gesetzt, sodass Gott Mensch werden und das Wort Fleisch werden konnte. Das ist das Besondere. Deswegen nennen wir Maria ja auch die Miterlöserin. Nicht, dass sie uns erlöst hat, aber dass sie mitwirkend an der Erlösung teilhatte und damit für uns Menschen eine der, ja, die wichtigste Gestalt in der Menschheitsgeschichte geworden ist, als Mensch. Als Mensch. Sie war ganz Mensch, ganz Geschöpf. Sie war nicht Priesterin. Das wäre völlig missverständlich. Wir würden Maria nicht verstehen, wenn sie ein Priesteramt gehabt hätte. Dann hätte man ja sagen können, ja gut, sie hat aus göttlicher Vollmacht gehandelt, wie der priesterliche Dienst das tut. Nein, sie war ganz Geschöpf, Magd, Sklavin des Herrn. Und deswegen war ihr Wort, Fiat Mihi, war das Vollmächtigste, das man überhaupt als Geschöpf sprechen kann im Sinne der Mitwirkung. Ohne sie wäre Gott nicht Mensch geworden. Ohne sie gäbe es nicht die Kirche. Ohne sie gäbe es nicht die Sakramente. Und deswegen rückt Maria auf einmal in den Mittelpunkt unserer Betrachtung, wenn wir die ganze Heilsgeschichte betrachten. Sie steht wirklich anstelle der Menschheit, wie einst Eva am Anfang der Menschheit stand. Deswegen wird sie ja auch die zweite Eva genannt. Ihr Wort war schicksalswendend für die ganze Menschheitsgeschichte. Davon lesen Sie allerdings nichts in der Zeitung. Das sind nicht Dinge, die in Illustrierten oder in den neuesten Nachrichten irgendwo erscheinen. Und dennoch, alle Menschen auf der ganzen Erde leben von diesem Fiat der Gottesmutter. Das muss man bedenken. Es ist unfassbar. Diese kleine, einfache Frau aus Nazareth war von Gott ersehen, so Großes zu tun. Natürlich war das alles auch in ihr vorbereitet, auch menschlich. Morgen werden wir ja den Gedenktag ihrer Eltern feiern, Anna und Joachim. Ohne Eltern, die gottesfürchtig waren und Maria menschlich auch dahin erzogen haben, durch ihr Vorbild und durch ihre Anleitung erzieherischen Maßnahmen oder erzieherischen Vorbilder, wäre Maria das nicht geworden, was sie als Mensch geworden ist, indem sie fähig war, sich so vor Gott hörend, bereit zu empfangen, zu machen, wie sie es wirklich gewesen ist. Sie nennt sich Sklavin. In der Antike war ein Sklave nichts anderes als Eigentum des Herrn, und der Herr konnte mit dem Sklaven machen, was er wollte, und der Sklave durfte sich nicht mal bedanken. Er musste sagen, wie Jesus es einmal gesagt hat: Ich habe nur meine Pflicht getan. Ich war ein unnützer Knecht. So hat sich Maria betrachtet. Und wenn Sie einmal schauen, wie Maria sich selber vorgestellt hat, das war in der Erscheinung in Lourdes, als sie dem Mädchen Bernadette, das nicht lesen und schreiben konnte, also auch ein einfaches Mädchen war. Und es ist immer erstaunlich, dass Maria den Einfachsten, den ganz Bescheidenen, den Demütigen, den Unwissenden erschienen ist, den Kindern von Fatima, den Jugendlichen in Medjugorje. Es sind immer die einfachen Menschen, die sind offen für das. Also Maria hat in Lourdes sich offenbart, als sie gefragt wurde, wer sie denn sei. Denn der Pfarrer hatte dem Mädchen Bernadette den Auftrag gegeben: Frag sie, wer sie ist. Ich nehme von einer Unbekannten keine Anweisungen entgegen. Und da lächelte Maria und sagte: Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Darf ich das mal anders formulieren? Ich bin das Prinzip Empfängnis. Ich bin leer von allem, was nicht Gott ist, und ganz offen für ihn. Ich bin die Hörende, und ohne dass Gott mir etwas gibt oder schenkt oder sagt, bin ich gar nichts. Maria hat sich gewissermaßen als ein Nichts vor Gott erkannt, aber als überreich beschenkt erfahren, wie der Engel ja sagt, voll der Gnade. Mehr kann man nicht sagen über jemanden, der ganz leer ist für Gott, und Gott kommt sofort diesem Hörenden und sich ihm entgegenhaltenden Menschen entgegen mit der Fülle seiner Gnade. Und deswegen ist Maria tatsächlich auch so etwas wie die Gnadenspenderin geworden, denn sie hat den in sich getragen, von dem der heilige Paulus sagt, in ihm war die ganze Fülle der Gottheit. Das heißt, Maria trug in sich die Fülle der Gottheit. Das hat sie nicht aus sich als Geschöpf, das hat Gott ihr gegeben, weil sie hörend war, weil sie offen war, weil sie empfänglich war. Sie war das Prinzip Empfänglichkeit. Ich bin die unbefleckt Empfangene. Nichts kann mich berühren, nichts darf mich berühren, außer Gott. Nur für ihn zu leben, das ist der Sinn meines ganzen Daseins. Das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, auch im Grunde nichts anderes als das Prinzip der Mutterschaft. Mutterschaft ist eigentlich der ganzen Schöpfung aufgegeben. Und worin besteht Mutterschaft? An erster Stelle im Empfangen. Empfänglich zu sein. Wenn Sie einmal die ostkirchlichen Ikonen sich anschauen von der Geburt Jesu, da fällt Ihnen etwas auf, dass bei den ostkirchlichen Ikonen die Geburt Jesu in einer Erdhöhle sich ereignet, in einer Erdgrotte, weil der ganzen Erde die Mütterlichkeit zugesprochen wird. Wir sagen ja auch selbst Materie. Materie leitet sich ab von Mater. Mater ist Mutter. Mutterstoff ist die ganze Schöpfung. Und wenn der Dulder Hiob im alten Bund sagt: Nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter und nackt kehre ich dorthin zurück, dann spricht er ja von dem Schoß der Erde. Dann ist beides für ihn sozusagen gleich, beides mütterlich. Der Schoß seiner leiblichen Mutter, die ihn geboren hat, und der Schoß der Erde, der ihn dann aufnehmen wird, wenn sein Leben vollendet ist. Es ist der Mutterstoff, die Materia, die ihn aufnimmt. Also, wenn man so will, ich bin ein glühender Materialist. Das heißt, ich verehre die Mutterschaft, die Gott der Schöpfung eingegeben hat, weil sie empfänglich ist für das Wort, das immer wieder neu Fleisch werden will in den Menschen, für die sich Gott öffnen und die Hörende sind. Deswegen höre, Tochter, neige dein Ohr. Wenn man so will, der Mensch ist mehr Ohr als Mund. Und wenn er Mund ist, dann nur im Sinne einer Antwort. Denn das Wort selber hat Gott. Und der Mensch kann höchstens resonieren, also ein Resonanzboden sein und das, was Gott ihm sagt, ihm wieder zurückschenken, als Hingabe, als Liebe, ja, als ein Akt, der Empfängnis wie eine Mutter empfängt. Und bei Maria heißt es ja immer, sie bewahrte alle Worte, die sie gehört hatte, oder bewahrte die Geschehnisse, die sie erlebt hatte und nicht deuten konnte in ihrem Herzen. Das ist der zweite mütterliche Vorgang, empfangen, bewahren und nicht von sich tun und gebären. Gebären aber wiederum in einem tieferen Sinn des Sich-Verschenkens durch die Frucht der Frömmigkeit, die Frucht der Liebe zu Gott, die dadurch zustande kommt, dass ich das Wort Gottes mit meinem Leben so verbinden kann, dass etwas Neues daraus entsteht. Wir beten das, liebe Hörerinnen und Hörer, in jedem Engel des Herrn, in jedem Angelus. Da heißt es an erster Stelle, Gott sprach, Maria, du bist voll der Gnade. Der Engel des Herrn sagt zu Maria die Botschaft. Und diese Botschaft ist das Wort Gottes. Und an zweiter Stelle heißt es, und Maria antwortet, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Das heißt, erst ist das Wort von Gott, dann ist die Antwort, siehe, ich bin Sklavin, ich bin verfügbar, ich bin empfänglich. Und dann kommt das Neue. Und das Wort ist Fleisch geworden. Dann verbindet sich das Wort mit dem, der sich Gott gegenüber geöffnet hat und wird zu einer kostbaren Frucht. Christus wird neu geboren im Herzen eines jeden Menschen, der sich für Gott öffnet, der ein betender Mensch ist. Denn Beten ist an erster Stelle Hören auf Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe einfach mal ein paar grundlegende Dinge sagen wollen, um Ihnen deutlich zu machen, dass das marianische Geheimnis sich nicht beschränkt auf die enge Biografie von Maria von Nazareth, sondern dass dieses marianische Prinzip waltet in der gesamten Heils- und Menschheitsgeschichte im Alten Bund schon da ist. Denken wir also an den Bundesschluss Gottes, an sein einmal gesagtes und dann wieder erneuertes Ja im neuen Bund. Und dieses gilt bis zum Ende, wenn wir die Heilige Schrift in den letzten Kapiteln aufschlagen. Da ist die Hochzeit des Lammes und damit endet eigentlich die wunderbare Menschheitsgeschichte, die ja eine dramatische Geschichte ist, weil Sünde und Tod mit dem Leben und der Gnade ringen und am Ende wird die Gnade siegreich hervorgehen, weil Maria alles Böse überwunden hat und mit der Sonne bekleidet und mit dem Kranz von 12 Sternen geschmückt, die Schicksalsfigur der ganzen Menschheit ist und auch ein Urbild der Kirche, die wir lieben dürfen, wie Kinder ihre Mutter lieben. Amen.
Vergelt's Gott, Herr Pfarrer, da sind wir jetzt mit den wunderbaren Worten von Ihnen vertraut gemacht worden über Maria. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch Zeit ist, dass Sie, liebe Hörer, sich in die Sendung einbringen, denn wir sind fast schon am Ende derselben. Ich versuche es trotzdem, 0720 578 578, so ginge sich noch eine ganz kurze Frage aus. jetzt habe ich die Frau Sabine mit einem ganz kurzen Wort. Bitte, Frau Sabine, weil wir sind knapp vor Ende der Sendung. Bitte. Hallo?
Ja.
Ja, Sie aus Innsbruck, Sie rufen aus Innsbruck an. Bitte ein ganz kurzes Wort von Ihnen.
Ja, Pfarrer Abel, danke für Ihren wundervollen Vortrag. Also ich bemühe mich auch, ganz mit Maria zusammen das Feuer zu sprechen und das auch im Namen und stellvertretend für die, die es nicht können oder noch nicht können. Vielen Dank für alles. Vergelt's gut.
Ja, bitteschön. Ich wünschte mir, dass man heute auch das Geheimnis der Kirche wieder aus der Perspektive betrachten könnte. Denn einmal hat der bekannte Theologe Hans-Urs von Balthasar gesagt, dass die Kirche nach dem Konzil viel zu sehr eine Männerkirche geworden ist. Das soll nicht heißen, dass die Frauen Priester werden sollen. Im Gegenteil, die ganze Kirche muss wieder fraulicher, mütterlicher werden nach dem Vorbild der Gottesmutter. Deswegen ist es wichtig, dass wir Maria wieder ganz neu kennenlernen unter diesem Aspekt ihrer Spiritualität, die die ganze Heilige Schrift und die Heilsgeschichte der Menschheit durchwaltet. Das ist sehr wichtig. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Dankeschön, Frau Sabine. Es tut mir leid, weitere Anrufe konnte ich nicht annehmen, denn wir sind nun schon wirklich am Ende der Sendung und ich bitte Sie, Herr Pfarrer Abel, noch um ein letztes Wort und um den priesterlichen Segen.
Ja. Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, die Urbild der Kirche ist, die unsere Fürsprecherin beim Vater ist, die die Braut des Heiligen Geistes und die Mutter des Erlösers ist, auf ihre Fürsprache, ihre mächtige Fürsprache hin, segne euch, behüte euch, stärke euch im Glauben, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Vielen herzlichen Dank und ein großes Vergelt's Gott Ihnen, Herr Pfarrer, und einen lieben Gruß nach Deutschland. Dankeschön.
Danke.
Danke. Ja, liebe Zuhörer, das war die Sendung Katechismus mit Pfarrer Winfried Abel, Maria, Würde der Frau und Schönheit der Kirche. Es war der erste Teil dieser Reihe. Die stand dann unter dem Sondertitel Höre Tochter, neige dein Ohr. Sie können die Sendung natürlich wiederhören, denn sie wird in Kürze auch auf der Radiothek unserer Homepage www.radiomaria.at verfügbar sein. Ich sehe tot entschwunden.